Es gibt da dieses Foto, das stammt aus dem Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin. Es wurde aufgenommen Mitte Dezember bei einer Veranstaltung. Auf diesem Bild sieht man den Bundeskanzler Friedrich Merz und neben ihm den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Die schütteln sich die Hand und lachen sich an, sitzen in der ersten Reihe im Publikum bei dieser Veranstaltung. Und hinter Friedrich Merz, da saß an diesem Tag eine Frau mit kurzen roten Haaren und einem giftgrünen Blazer, den sie da anhatte. Und dieses Foto hat die Bundesregierung selbst veröffentlicht und das wirkt heute natürlich ja etwas kurios, weil diese Dame mit den roten Haaren inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Die wurde festgenommen, weil sie eine Agentin sein soll.
Diese Dame mit den roten Haaren, diese mutmaßliche Spionin, die soll Informationen an Russland geliefert haben. Der WDR-Investigativjournalist Florian Flade hat zu der Frau recherchiert. Und Florian erzählt uns in dieser Folge von ihren mutmaßlichen Kontakten bis ins deutsche Verteidigungsministerium. Welche Rolle sie in Putins Spitzelsystem gespielt haben könnte und was das über den Zustand der russischen Geheimdienste sagt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elina Kuch. Und heute ist Montag, der 9. Februar. Florian, wer ist diese Dame mit den roten Haaren?
Ilona W. ist eine deutsche und ukrainische Staatsangehörige, eine Doppelstaatlerin. Sie wurde 1969 geboren in Dnipropetrovsk in der Ukraine, damals Teil der Sowjetunion. Und sie kam Ende der 90er Jahre, 1997, nach Deutschland. Sie lebte bis zuletzt in Berlin und sie war auch bei dieser Veranstaltung in Berlin schon im Blick der Ermittlungsbehörden, denn es wurde im vergangenen Dezember bereits gegen sie ermittelt. Und sie soll, das glauben die Ermittler in diesem Fall, das glauben die Sicherheitsbehörden, vor einiger Zeit schon Kontakte gesucht haben zu russischen Geheimdienstleuten, Menschen, die in der russischen Botschaft arbeiten. Und sie soll, das ist der Vorwurf der Bundesanwaltschaft, sie soll Informationen verraten haben, die dann letztendlich beim russischen Geheimdienst gelandet sind.
Aber wie kann denn das dann sein? Also du hast ja beschrieben, dass sie auf diesem Foto zu sehen ist, aus dem Dezember letzten Jahres von einer Veranstaltung, auf der Bundeskanzler Friedrich Merz ist und der ukrainische Präsident Zelensky. Wenn sie bereits überwacht wurde, wie kommt sie denn dann auf so eine Veranstaltung?
Tatsächlich ist es so, dass man sie hat dorthin gehen lassen, mehr oder weniger. Ich glaube, man wollte auch nicht, dass ihr irgendwie auffällt, dass man sie schon im Blick hat. Sie konnte sich dafür anmelden für diese Veranstaltung, hat eine Einladung mutmaßlich bekommen dafür. Und die Ermittler sind jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass da eine konkrete Gefahr von ihr irgendwie ausgeht. Also weder für Zelensky noch für Friedrich Merz. Also das war jetzt aus Sicht der Ermittlungsbehörden keine gefährliche Situation, weil sie galt als nicht als gefährlich oder als mögliche Attentäterin oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Vorwurf. Und man hat sie eben bei dieser Veranstaltung auch schon im Blick gehabt. Also man hat sehr genau geguckt, wie verhält sie sich dort, was macht sie dort. Also sie war quasi die ganze Zeit im Blick.
Bevor wir uns die konkreten Vorwürfe gegen Ilona W. näher anschauen, beschreib uns doch mal, wen die Behörden da im Blick hatten. Was ist Ilona W. für eine Frau?
Also Ilona W. hat in Berlin gelebt. Sie hat eine Firma, eine Politik-PR-Beratungsfirma. Sie war aber auch im Vorstand eines Vereins, ein Verein, der sich laut eigener Aussage für die Völkerverständigung eingesetzt hat, insbesondere mit Blick auf Russland. Sie gilt als eine Netzwerkerin, die in dieser Welt aus Politik, Wirtschaft, Lobbyismus unterwegs war und die sehr viele Menschen mal gesehen haben auf Veranstaltungen, dass sie da ja wohl sehr umtriebig war immer. Sie hat Visitenkarten eingesammelt, so sagte mir jemand aus den Ermittlungen, dafür sei sie bekannt gewesen. Also Leute, die sie getroffen haben, mit denen wir sprechen konnten, die beschreiben eine Person, die durchaus exzentrisch unterwegs war, die auch sehr offensiv auf Menschen zugegangen ist, die oft viele Fragen gestellt hat, die aber auch gerne diskutiert hat, auch zu politischen Themen und auch sehr meinungsstark gewesen sein soll.
In welche Richtung?
Ja, das ist ganz interessant. Wir haben mit Menschen gesprochen, die uns erzählt haben, dass Ilona W. zum Beispiel nach der Annexion der Krim, der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014, durchaus öfter mal die russische Position, die Position des Kreml eingenommen haben soll. Ob das in den letzten Jahren noch so war, das wissen wir nicht so wirklich. Aber es gab wohl eine Zeit, da hat sie mit dieser Meinung nicht so hinterm Berg gehalten. So wurde uns das zumindest berichtet. Es gibt auch Berichte über sie, wie sie aufgetreten ist, wie sie bei den Veranstaltungen, dass sie da mit irgendwelchen teuren Autos vorgefahren worden sei, dass Veranstaltungen, die dann oft auch in ja, teuren Hotels stattgefunden haben, dass sie die besucht habe, dass sie durchaus Wert auf ihr Äußeres gelegt habe. Und das sei sehr auffällig gewesen. Und sie sei aber auch, so hat mir das jemand beschrieben, durchaus eine charmante Person, auch auf eine Art, die wusste, wie sie mit Menschen ins Gespräch kommt. So hat mir das jemand beschrieben, der sich jetzt daran erinnern konnte, dass er sie ja mehrfach getroffen hat.
Dieses sehr auffällige, extrovertierte Auftreten, das du da beschreibst, ist das nicht eher untypisch für eine mutmaßliche russische Agentin?
Ja, also man muss wahrscheinlich sagen, es gibt die einen und die anderen. Also es gibt diejenigen, die wahrscheinlich überhaupt nicht auffallen, also wo man dann sagt, die sind so auffällig, unauffällig irgendwie, deren Gesicht man vielleicht relativ schnell wieder vergisst. Aber es gibt natürlich auch andere Personen und auch das kann natürlich eine Stärke sein. Also mir sagte auch jemand aus diesen Ermittlungen, ja, wenn man sich das anguckt, vielleicht war sie auch unauffällig, auffällig. Und ja, sie ist jemand, der wahrscheinlich irgendwann im politischen Berlin gar nicht mehr so richtig aufgefallen ist, weil sie auf so vielen Veranstaltungen war und so viele Leute auch irgendwie kannte. Das kann auch eine Eigenschaft sein, die für eine Agentin ja durchaus sinnvoll ist, die einen dahin bringt, wo man hin möchte, nämlich da, wo Informationen fließen und vielleicht auch einfach schnell mit Menschen ins Gespräch kommen. Und das ist ja auch etwas, was man möchte. Man will ja nicht der Mensch sein, bei denen auf Veranstaltungen, mit denen niemand redet oder so. Man möchte ja mit Menschen quatschen, man möchte ja an Informationen kommen. Und deswegen ist das durchaus eine Eigenschaft, die positiv sein kann.
Was weißt du dazu, wie Ermittlungsbehörden ihr so auf die Schliche gekommen sind?
Wir haben in den Recherchen gehört, dass die deutschen Sicherheitsbehörden Ilona W. schon seit gut 10 Jahren im Blick haben. Also sie haben vor 10 Jahren das erste Mal von ihr erfahren oder gehört, dass sie da sehr umtriebig im politischen Berlin unterwegs ist und dass man da vielleicht mal genauer hingucken sollte, weil sie eben brisante Kontakte in die russische Botschaft unterhalten haben soll. Und tatsächlich jetzt in diesen Spionageverdacht geraten ist sie dann offenbar seit Ende 2023. Und das hat zu tun mit einem Mann aus der russischen Botschaft hier in Berlin, mit dem sie in Kontakt gestanden haben soll. Und dann hat sich das wohl so verdichtet, dass die Behörden der Überzeugung waren, das reicht für ein Ermittlungsverfahren und am Ende auch für einen Haftbefehl. Und das hat es ja auch. Ilona W. sitzt ja jetzt in Untersuchungshaft.
Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin eine mutmaßliche Spionin festnehmen lassen, die für Russland gearbeitet haben soll.
Und was wird ihr ganz konkret vorgeworfen und wen und was soll sie ausspioniert haben?
Also die Bundesanwaltschaft, die wirft ihr vor, dass sie nachrichtendienstliche Kontakte in die russische Botschaft in Berlin gehabt haben soll. Also zu Spionen. Genau zu einem Menschen insbesondere, den die Ermittler als ihren Führungsoffizier nennt man das, beschreiben. Das ist der stellvertretende Militärattaché der russischen Botschaft.
Und diesem soll sie Informationen verschafft haben mit Bezug zum Russland-Ukraine-Krieg.
Das hat so auch die Sprecherin der Bundesanwaltschaft Ines Peterson beschrieben.
Solche Informationen betrafen beispielsweise Hintergrundinformationen zu Personen auf politischen Veranstaltungen. Manchmal ging es aber auch etwa um geplante Drohnenlieferungen an die Ukraine.
Und sie soll das unter anderem auch gemacht haben, weil sie eben gute Kontakte hatte in diese Branche, in dieses Milieu. Sie hatte unter anderem Kontakt zu 2 ehemaligen Mitarbeitern des Bundesverteidigungsministeriums. Also die eine Person ist erst vor kurzem ausgeschieden, die andere schon ein bisschen länger aus dem Verteidigungsministerium. Auch diese beiden Männer gelten noch als Beschuldigte. Bei denen wurde auch durchsucht, als man Ilona W. festgenommen hat. Aber bislang steht noch nicht fest, ob die Vorwürfe gegen sie denn wirklich zu treffen. Aber sie gelten beide als kooperativ. Also wir haben von Ermittlern gehört, dass sie mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten.
Was sagt Ilona W. zu diesen Vorwürfen, dass sie spioniert haben soll?
Ich habe mit dem Anwalt von Ilona W. kurz gesprochen und er hat mir gesagt, dass seine Mandantin sich bislang nicht dazu äußern möchte zu den Vorwürfen und dass man erst noch umfangreich Akteneinsicht nehmen möchte, bevor man sich dazu äußert. Natürlich gilt für Ilona W. wie für alle Beschuldigten in diesem Verfahren weiterhin die Unschuldsvermutung.
Wer sind diese zwei Personen aus dem Bundesverteidigungsministerium, mit denen sie in Kontakt gewesen sein soll und was könnten die für Infos weitergegeben haben?
Also der eine Mann, der ist auch in diesem Verein, bei dem Ilona W. im Vorstand war, dieser Verein, der sich für Völkerverständigung einsetzt, und der ist in der Rüstungslobby tätig. Der ist Lobbyist inzwischen. Der ist bei der Bundeswehr ausgeschieden, hatte dort aber durchaus wichtige Posten inne. Er war unter anderem einmal Leiter einer wehrtechnischen Dienststelle. Das ist eine Stelle in der Bundeswehr, wo Waffensysteme getestet und untersucht werden, analysiert werden und Gutachten erstellt werden. Und die andere Person, die ist erst vor kurzem aus dem Verteidigungsministerium ausgeschieden, das ist ein Soldat, der war tätig im sogenannten Protokoll, also in dem Bereich des Ministeriums, was zum Beispiel Besuche ausländischer Militärs organisiert oder auch Besuche des Verteidigungsministers. Und ja, das sind Personen, die durchaus Zugänge zu interessanten Informationen hatten. Und beide Männer haben wohl auch Lebensgefährtinnen, die immer noch im Verteidigungsministerium arbeiten und die auch potenziell Zugang zu sehr relevanten Informationen haben und mindestens hatten.
Was sagt das Verteidigungsministerium dazu?
Ja, das Verteidigungsministerium verweist natürlich auf die Ermittlungen, auf den Generalbundesanwalt von Seiten des militärischen Abschirmdienstes. Der ist ja zuständig für die Sicherheit der Bundeswehr und auch des Ministeriums. Da heißt es, man habe schon relativ früh von diesen Ermittlungen auch gewusst, man sei da eingebunden gewesen und man habe relativ früh auch schon dafür gesorgt, dass bestimmte Informationen nicht in Richtung Ilona W. abfließen können, zumindest als das Ermittlungsverfahren begann.
Und was weißt du denn darüber, was für Informationen und wie gefährlich und brisant die sind, die Ilona W. mutmaßlich weitergegeben hat?
Also tatsächlich ist darüber nicht so viel bekannt bislang. Das ist alles Teil noch der Ermittlungen. Da wurden ja auch Computer und Handys beschlagnahmt und man wertet das jetzt alles aus. Aber es ist natürlich so, in diesem Milieu, in dem Ilona W. da wohl unterwegs war, das ist ja sehr interessant zwischen Verteidigungsministerium, Bundeswehr, Rüstungsindustrie und dem Lobbyismus so dazwischen. Ganz interessantes Milieu, wo super viele Informationen fließen. Und wenn man da unterwegs ist, da kann man schon sehr viel mitbekommen, auch brisante Dinge. Und nicht alles muss immer in Papierform sein. Also was man so im Kopf hat und was man so an Informationen weitergibt, das kann man im Nachhinein natürlich schwer rekonstruieren. Das können die Ermittler ja nicht so einfach rausfinden, was da erzählt wurde. Und manchmal sind es auch gar nicht diese Informationen grundsätzlich, sondern es sind halt so Dinge wie Gerüchte über Personen oder ja irgendwelche Dinge, die man so beiläufig erfährt, die vielleicht für den russischen Geheimdienst interessant sein könnten.
Die Infos, die Ilona W. gesammelt haben soll, wie soll sie die an Russland weitergegeben haben?
Also die Informationen sollen dem stellvertretenden Militärattaché der russischen Botschaft Berlin übergeben worden sein oder geschickt worden sein. Dieser Mann, André M., der kam nach unseren Recherchen im Herbst 2023 nach Deutschland und der hatte Kontakt zu Ilona W. Der Verfassungsschutz hat das mitbekommen. Die haben diesen Mann beobachtet und haben dann festgestellt, dass er eben Kontakt zu ihr hält, dass es da auch wohl Treffen gab. Und ja, bei den Ermittlern, da glaubt man, dass das tatsächlich auch teilweise Aufträge waren, die dieser Militärattaché Ilona W. gegeben haben soll. Also beschaff mal die und die Informationen oder schau mal, ob du da rankommst. Und Ilona W. soll es ermöglicht haben, dass er auf eine Veranstaltung geht und zwar unter einem falschen Namen. Das war wohl auch eine Veranstaltung, bei der es um Rüstungsthemen ging, bei der auch Wirtschaftsvertreter vor Ort waren. Und da soll sie diesem Attaché eben ermöglicht haben, unter einer Falschpersonalie dorthin zu kommen. Also nicht unter seinem echten Namen und seiner echten Position.
Und wenn du sagst, dass dieser Verbindungsoffizier von Ilona W., André M., der schon bei deutschen Ermittlungsbehörden auf dem Schirm war, was passiert jetzt mit so einer Person?
Nachdem Ilona W. festgenommen wurde, wurde er zu einer persona non grata, einer unerwünschten Person, erklärt.
Nach der Festnahme einer mutmaßlichen Spionin für Russland in Berlin weist die Bundesregierung jetzt den Verantwortlichen aus.
Und dann hat die Bundesregierung, hat das Auswärtige Amt, der russischen Seite mitgeteilt, dass dieser Attaché Deutschland verlassen muss. Und das hat er auch getan. Er ist nicht mehr in Deutschland.
Und hast du André M. angefragt? Was hat er dazu gesagt, zu den Vorwürfen?
Die russische Seite hat solche Vorwürfe in der Vergangenheit immer bestritten. Und auch jetzt hat das russische Außenministerium mitgeteilt, in Deutschland herrsche Spionomanie, also eine wahnhafte Angst vor Spionen. Moskau hat aber auch anders reagiert. In der vergangenen Woche wurde ein deutscher Diplomat, auch ein Militärattaché, zur unerwünschten Person erklärt. Und der muss jetzt in den nächsten Tagen mit seiner Familie Russland verlassen.
Was konntet ihr über André M. und seinen Hintergrund herausfinden? Wohin könnte André M. diese Information aus Deutschland geliefert haben?
Wir haben gehört, er war ein Oberst, er wurde wohl zuletzt befördert, ein Oberst im russischen Militär. Der hat eine Militärschule besucht in Novosibirsk und er war ja offensichtlich bei den Luftlandetruppen der Armee. Er war dann auch später an einer Akademie des russischen Militärs in Moskau, wo Militärspione ausgebildet werden. Denn die Sicherheitsbehörden in Deutschland gehen auch davon aus, André M. war eben nicht wirklich Attaché, nicht wirklich Diplomat, sondern in Wahrheit ein Spion, ein Geheimdienstmann. Und zwar ein Angehöriger des russischen Militärgeheimdienstes GRU.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieser André M. ein Offizier beim russischen Geheimdienst sein soll und Ermittlungsbehörden ihn schon auf dem Schirm hatten, warum hat man ihn dann trotzdem so lange gewähren lassen?
Ja, das ist nun mal in diesem Spionagegeschäft oft so, dass man möglichst lange zugucken will. Man will ja rausfinden, mit wem trifft sich André M. noch so? Hat er vielleicht noch andere Kontaktleute, andere Quellen? Man schaut sich den ja erstmal grundsätzlich an, wenn er nach Deutschland kommt, weil man davon ausgeht, also die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass dieser Mann mit einem Auftrag geschickt wurde. Die sollen Informationen beschaffen, diese Leute. Und die unterschiedlichen russischen Geheimdienste haben unterschiedliche Aufgaben und GRU soll eben Informationen aus dem militärischen Bereich beschaffen. Aus der Rüstungsindustrie, über die Bundeswehr zum Beispiel, NATO. Und deswegen hat man sich André M. genau angeguckt. Und es ist ja auch erstmal nicht strafbar, sich einfach nur zu treffen mit jemandem aus der russischen Botschaft. Das ist ja noch nicht strafrechtlich relevant. Also auch im Fall von Ilona W. hat man länger zugeguckt, weil man natürlich Belege sammeln musste für diese These, dass sie da als Agentin gearbeitet hat. Und am Ende hat es dann gereicht aus Sicht der Bundesanwaltschaft. Aber das dauert nun mal teilweise Jahre, bis man rausbekommt, mit wem sich solche Leute treffen und ob da Informationen weitergegeben werden.
Nochmal zurück zu Ilona W. Wir haben ja hier bei FKM auch schon öfter über russische Agentinnen berichtet. Wir haben zum Beispiel eine Folge gemacht über sogenannte Wegwerfagenten, also Menschen, die von Russland für einzelne Aufträge angeworben worden sein sollen. Aber auch über ein Spionage-Ehepaar, das unter falschem Namen jahrzehntelang in Deutschland gelebt und spioniert haben soll. Dazu hast du ja auch total viel recherchiert. Sogenannte Illegale. Wir verlinken diese beiden Folgen in den Shownotes. Wenn man sich diese unterschiedlichen Arten der Spionage anguckt, welche Rolle soll Ilona W. in diesem russischen Spionagesystem eingenommen haben?
Ja, also wenn man sich anguckt, was gibt es für unterschiedliche Quellen der russischen Geheimdienste, was sind das so für Leute und was für eine Qualität hat das vielleicht? Also da würde man wahrscheinlich sagen, die Wegwerfagenten, ja, so hat sich das ja eingebürgert, dieser Begriff, also Menschen, die über das Internet angeworben werden und dann für kleine Geldbeträge irgendetwas machen, etwa Militärtransporte fotografieren, Sachen ausspionieren oder irgendwelche Brandanschläge verüben. Das wäre dann so die untere Stufe. Das sind Menschen, die teilweise gar nicht, also sie wissen nicht, mit wem sie da in Kontakt stehen. Sie werden einfach bezahlt mit Kryptowährungen, ziemlich anonym. Und ja, wenn die gefasst werden, ist es auch nicht so schlimm, weil die hatten ja nur über Handy-Chat Kontakt. Die können ja nichts verraten über irgendjemanden. Das ist für die russischen Geheimdienste relativ einfach, relativ günstig und sicher, das zu machen. Da passiert nicht so viel. Und dann gibt es dazwischen noch eine ganze Reihe von anderen Stufen. Da gibt es Leute, die sich proaktiv melden, also sogenannte Selbstanbieter, die sagen, sie haben da Informationen. Auch das gab es in der Vergangenheit. Menschen, die haben sich sogar direkt in der russischen Botschaft gemeldet, haben da eine E-Mail hingeschickt oder auch einen Brief und gesagt, ich möchte hier Informationen verraten, aus Überzeugung oder weil ich Geld möchte oder so. Und dann gibt es diese absoluten Top-Spione, die sogenannten Illegalen, die über viele Jahre und Jahrzehnte unter falscher Identität leben. Wenn das sozusagen die Skala ist, dann würde ich sagen, Ilona W. ist irgendwo im Mittelfeld. Also sie ist definitiv keine Wegwerfagentin, weil sie hatte ja schon direkten Kontakt und über längere Zeit. Und sie ist aber auch keine absolut professionell ausgebildete Top-Spionin, die unter falscher Identität Jahre und Jahrzehnte hier gelebt hat. Also
sie wäre wohl irgendwo mittendrin. Also wenn sich die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft als richtig herausstellen. Momentan wird ja noch ermittelt.
Welche Erkenntnisse gibt es denn zu ihrer Motivation? Warum soll Ilona W. für Russland spioniert haben?
Das müssen die Ermittlungen jetzt noch zeigen. Es gibt bei den Ermittlern allerdings keine Erkenntnisse, dass Ilona W. bezahlt worden wäre. Also man hat wohl keine Hinweise darauf, auf Geldsummen, die da geflossen wären an sie vom russischen Geheimdienst. Aber wie gesagt, das wird jetzt alles noch ermittelt und man weiß natürlich nicht, ob da irgendwo für sie Geld angelegt wurde, irgendwo auf der Welt. Das muss man jetzt mal schauen. Aber es gibt keine Hinweise darauf und mir hat tatsächlich jemand aus den Ermittlungsbehörden gesagt, dass man eher davon ausgeht, dass sie möglicherweise aus Überzeugung gehandelt hat.
Und du hast sie ja auch eben als eine sehr extrovertierte Person beschrieben, als eine, die so ein bisschen bunt aufgetreten ist. Dass sich die GRU mutmaßlich auf eine Person wie sie einlässt. Was sagt uns das über den Spionageapparat von Russland aktuell?
Also ich glaube, man kann das so interpretieren, dass die russischen Dienste wirklich sehr unter Druck stehen. Seit Beginn der Vollinvasion in der Ukraine, Februar 2022, da wurden ja sehr, sehr viele russische Geheimdienstler aus Europa rausgeworfen. Über 400 aus verschiedenen Ländern, auch Deutschland eine sehr hohe Zahl, die zu unerwünschten Personen erklärt wurden. Das heißt, dieser Kern der Spione, mit denen man arbeiten kann, also der wirklichen Profis, die an den Botschaften und Konsulaten sitzen, die Zahl dieser Leute ist einfach geringer geworden jetzt. Und die müssen mit weniger Personal aber trotzdem noch Informationen beschaffen, vielleicht sogar noch mehr und noch schneller, weil der russische Staat diese Informationen braucht. Und deswegen, der Druck ist einfach sehr hoch. Und ich glaube, auch das könnte erklären, warum man vielleicht auf solche, ja, schon sehr schillernden Personen zurückgreift.
Wie funktioniert das grundsätzlich? Wie rekrutieren russische Geheimdienste ihre ausländischen Agentinnen?
Natürlich passiert immer noch sehr viel aus den Botschaften und Konsulaten heraus. Da sitzen nun mal Geheimdienstler, die sind als Diplomaten akkreditiert und damit sind die geschützt vor Strafverfolgung. Das ist ziemlich bequem. Da kann man dann natürlich viel machen. Man kann versuchen, Leute kennenzulernen. Man kann auf Veranstaltungen gehen. Man kann selbst Veranstaltungen machen. Also man kann einladen in die Botschaft zum Beispiel. Es ist aber auch so, diese russischen Spione werden ja vorbereitet, bevor sie nach Deutschland geschickt werden und dann hier arbeiten sollen. Das heißt, die bekommen ja schon nicht nur eine Ausbildung, sondern die bekommen schon sehr genau gesagt, mit wem kann man in Deutschland arbeiten, wer sind unsere Kontakte im Bereich Wirtschaft, Politik, wen kennen wir schon lange. Auch die organisierte Kriminalität, auch da soll es Kontakte hingeben, dass man sagt, ja, das sind so Leute, auf die können wir uns hier verlassen, mit denen können wir irgendwie arbeiten. Das ist ein schwieriges Geschäft, oft über lange Zeit. Deswegen sind diese Netzwerke, die da aufgebaut werden, auch, ja, das ist sehr mühsam. Und wenn dann so ein Diplomat rausgeworfen wird, dann ist das natürlich erstmal vorbei. Also dann sind seine ganzen Kontakte dahin oder sie müssen halt übergeben werden und von anderen dann weitergeführt werden.
Und wie gehen die deutschen Behörden damit um? Also du sagtest ja schon, es wird erstmal zugeschaut, aber versucht man denen auch das Leben ein bisschen schwerer zu machen?
Der Diplomatenstatus, der schützt natürlich diese Menschen vor Strafverfolgung. Also man darf sie nicht festnehmen, man darf nicht ihr Gepäck kontrollieren bei der Ein- und Ausreise. Und das ist natürlich super für Spione. Andererseits bist du natürlich total im Blick. Also man weiß natürlich, man muss akkreditiert werden bei dem Gastland. Und man guckt sich natürlich die Botschaft sehr genau an. Also die Spionageabwehr des Verfassungsschutzes guckt sich genau an, wer geht da rein und raus, wer schickt da E-Mails hin, wer ruft da an, was machen die so, wen treffen die, was machen die hier in Berlin, was haben die für ein Leben. Und die deutschen Sicherheitsbehörden wollen das auch verstärkt machen. Also der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Seelen, der hat auch schon angekündigt, sein Verfassungsschutz, der soll mehr wie ein Abwehrdienst werden. Und das heißt eben auch abwehren, das heißt diese Aktivitäten stoppen.
Es sind verschiedene Mächte, die auf Deutschland einwirken und damit müssen wir als Verfassungsschutz und als Abwehrdienst umgehen.
In der Konsequenz bedeutet das eben auch, dass man diesen russischen Spionen das Leben schwerer macht.
Wie schätzt du das grundsätzlich ein? Wie viele russische Spione könnte es aktuell in Deutschland geben?
Also die genaue Zahl, die kennt wahrscheinlich niemand. Es gibt natürlich Schätzungen. Und wenn man sich dann mal anguckt, was russische Ex-Spione selbst darüber sagen oder geschrieben haben. Es gibt ja auch Leute, die haben dann mal Autobiografien geschrieben. Es gab auch Überläufer, die sind in den Westen, in die USA gegangen dort, haben dann Bücher geschrieben darüber. Und wenn man sich das mal anschaut, dann beschreiben die so dieses Leben als Spion in so einer Botschaft und beschreiben auch, wie viele Leute sie so geführt haben als Quellen. Und die sprechen schon davon, dass sie so zeitgleich 3, 4, 5 Kontakte hatten. Und wenn man das dann mal hochrechnet, dann kommt man schon auf eine Zahl von, ich würde sagen, in Deutschland einigen Dutzend Personen, die mit diesen Leuten aus dem russischen Konsulat in Bonn und der Botschaft in Berlin in Kontakt stehen müssten, wenn diese Rechnung denn aufgeht.
Vielen, vielen Dank, Flo.
Gerne doch.
Florian Flade recherchiert für den WDR zu den Themen nationale Sicherheit und Spionage. Und wenn im Fall Ilona W. was passiert, erfahrt ihr das auf tagesschau.de. Morgen geht's bei 11 km um die gute alte Tankstelle und um die Frage, warum sich Deutschland mit dem Thema E-Mobilität eigentlich so schwer tut. Die Folge findet ihr ab morgen, wie immer, in der ARD-Audiothek. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Lukas Waschbüsch. Produktion Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns morgen wieder. Und zum Schluss, wie immer noch ein Podcast-Tipp für euch. Geheimdienste, die arbeiten im Verborgenen, aber manchmal geraten sie ins Licht. Doch auch ihre Welt verändert sich. Wie halten Geheimdienste Schritt in Zeiten von Cyberwar und globalen Spannungen? Die 4. Staffel vom Podcast Dark Matters taucht ein in echte Fälle, zeigt Probleme, Erfolge und Methoden. Hier erfahrt ihr, was ihr eigentlich nicht wissen solltet. Mit Hintergrundwissen der Geheimdienstexperten der ARD. Abonniert und folgt Dark Matters überall da, wo es Podcasts gibt.